Es freut mich, dass wir unser Studium im Römerbrief fortsetzen können. Wir wollen noch einmal den Hintergrund des Ganzen sehen. Das ist, wir befinden uns im Gerichtssaal Gottes und dort geht es darum, dass Gottes Gesetz gebrochen ist. Der Mensch ist in einem Zustand, wo er herausgeholt werden muss. Und Gott hat ein Mittel gefunden, das Evangelium, die Kraft, das Leben Jesu, um ihn daraus herauszuholen. Dafür muss der Mensch das im Glauben annehmen. Er muss dieses Evangelium, muss sein eigen werden. Und das verwandelt ihn aus einem Gottlosen in einen gerechten und heiligen Menschen, wo Gott mit Wohlwollen hinschauen kann. Der Mensch, der dem Evangelium widersteht, der wählt tatsächlich im Irrtum und in der Sünde zu bleiben, wird am Ende vom Zorne Gottes letztendlich getötet und nicht mehr sein. Und wir müssen uns diese zwei Konsequenzen bewusst sein, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Es geht also um Befreiung oder in Gefangenschaft bleiben. Ich habe in der letzten Stunde versucht zu zeigen, was der Grundsatz der Gerechtigkeit und der Ungerechtigkeit ist, an einem Bild mit dem Herd. Ein Herd muss angeschlossen werden, weil er hat keine Kraft in sich selbst. Wird er angeschlossen an der richtigen Stelle, ist es ein rechtmäßiger Anschluss. Er funktioniert richtig und einwandfrei. Das bedeutet, die Funktion sind die Taten der Gerechtigkeit. Ist aber der Herd an einer falschen Anschlussstelle angeschlossen, dann ist das ein unrechtmäßiger Anschluss und er geht kaputt, funktioniert nicht. Das heißt, das Thema oder das Problem des Menschen ist, wo ist sein Geist angeschlossen? Nach wem richtet er sich? Und wir haben hier in unserem Bild die Wiederholung mit Adam und Eva. Sie sind in der Situation, dass sie gemacht wurden, dass sie beide an Gott angehängt waren und ihm vertrauten. Jeder muss für sich selbst vertrauen, auch wenn die Eva nur das Leben des Adam lebt. So die Eva ist diejenige und der Adam, die im rechtmäßigen Anschluss an Gott sind. Damit funktionieren sie richtig. Alles, sie können nicht kaputt gehen. Sie erfüllen den Auftrag, wozu sie gemacht sind. Und ihr Leben ist nicht gefährdet. Es ist ewig. Und es bringt natürlich gerechte Taten zum Ausdruck. Das ist das, wie sich Gott das ausgedacht hat, dass es funktionieren soll. Aber jetzt misstraut Eva Gott und vertraut der Schlange. Was mit ihr passiert wäre, wenn nur sie misstraut hätte, wissen wir nicht genau, wie Gott eine Lösung gefunden hätte. Auf jeden Fall wäre das Menschengeschlecht nie in Gefahr gewesen, wenn Adam im Vertrauen zu Gott gewesen und geblieben wäre. Aber er wird durch die Eva verführt, er fällt auch aus dem Vertrauen und bindet sich mit dem Vertrauen an den unrechtmäßigen Anschluss. Und damit ist etwas passiert in ihm, er wird innerlich verändert. Ich versuche die sündige Natur mit einer Brille zu erklären, die schwarz ist, die uns blind macht gegenüber der Realität. Sicherlich hat auch damit die Folge, dass wir nicht mehr richtig funktionieren, wir machen uns kaputt, wir können den Schöpfungsauftrag nicht mehr erfüllen und er verliert das Leben und er stirbt. Die sündige Natur hat auch die Eva und sie sterben beide. Alle ihre Nachkommen werden von Geburt an mit dieser sündigen Natur geboren. Sie sind an Satan durch Vertrauen gebunden, sind deshalb tot. Jeder hat die sündige Natur von Geburt an, von der Zeugung an. Sie liegt im Geist und sie führt, dass der Mensch letztendlich tot ist. So, das ist die große Not, in die der Mensch hineingekommen ist, durch des einen Misstrauen. Und das ist der eine Misstrauen, durch das Misstrauen des Adams ist all das entstanden. Wir haben das letztes Mal gesehen. Nun wollen wir sehen, wie ist der Zustand tatsächlich. So, welche sind die Folgen dieses Fehlanschlusses? Er ist von Gott für immer getrennt. Das heißt, wenn Adam Gott misstrauen konnte und sich binden konnte an die falsche Quelle, jetzt, wo er an die falsche Quelle gebunden ist, ist er für immer gebunden. Er kann sich nicht mehr daraus entfernen. Er ist für immer an Satan gebunden. Adam ist und Eva ist für immer in Feindschaft gegen Gott. Er ist für immer ein Freund Satans. Das ist ganz wichtig, dass wir die Folgen des Fehlanschlusses sehen. Er ist jetzt verändert. Er hat keinen Weg mehr zurück, weil ihm die sündige Natur den Weg zu Gott versperrt. Er ist nämlich durch die sündige Natur, die da sagt, ich bin Gott, eins geworden mit der Identität, die Satan hat, der sagte, ich bin Gott. So, das heißt, hier ist etwas passiert, das wir verstehen müssen als Folge des Fehlanschlusses. Wohin führt das? Gott kann die sündige Natur aus Adam nicht mehr entfernen, weil sie liegt im Inneren seines Geistes, wo nur Adam oder der eigene Geist Zugang hat. So, auch wenn Gott will den Menschen erlösen, so kann er den ja nicht erlösen, weil der Mensch einen Geist hat, weil der Mensch selber sich steuern muss. Und jetzt ist die Steuerung in seinem Innersten kaputt, die nur der Mensch selbst bedienen kann, weil Gott ihn so gemacht hat. Also ist der Mensch zerbrochen sozusagen und nicht mehr reparabel. Der Mensch selbst kann sich aus seiner Situation nicht mehr befreien, auch wenn er Zugang hat zu sich. Er sieht ja nicht mehr, dass etwas falsch an ihm ist. Er meint, diese Brille, diese Identität ist die richtige. Und auch wenn er sie erkennen könnte, hätte er keine Möglichkeit, sie sich selbst zu entfernen. Sie ist jetzt eins mit ihm geworden. Somit ist der Mensch in einer völligen, hilflosen Situation und man könnte sagen, nicht mehr befreibar. Dennoch hat Gott einen Plan gemacht, der uns die Antwort gibt, wie kann der Mensch dennoch erlöst werden aus diesem unmöglichen Zustand, aus diesem Zustand, wo weder Gott von außen helfen kann, noch der Mensch von innen eine Möglichkeit hat, seine Blindheit zu sehen oder eine Kraft, sie zu verändern. Und das ist der große Erlösungsplan, das ist die Gnade Gottes. Sie ist nur möglich dadurch, dass ein neues Leben gemacht wird aus dem Alten. Es muss der Sohn Gottes Mensch werden. Das Wort ward Fleisch. Und er musste eine Natur haben, die vom Vater kommt, das heißt, mit dem Vater immer in Verbindung ist. Und selbstverständlich kam er von der Maria und die war für immer von Gott getrennt. Und jetzt kommt in Christus und vereint sich das Gefallene mit dem ungefallenen Wesen. Aber es ist immer ein Mensch, den wir hier haben. Ich hoffe, wir haben das letztes Mal ganz deutlich verstanden. Es ist nicht Gott, der die Erlösung, wenn man so will, schafft. Weil er sagt hier, in Vers 15, Kapitel 5 in Römer. Aber nicht hält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn so an eine Sünde viele gestorben sind, so ist vielmehr Gottes Gnade und Gabe vielen reichlich widerfahren durch die Gnade des einigen Menschen, Jesus Christus. Wir reden hier von einem Menschen. Jesus Christus ist der Mensch, der zur Hälfte aus der Maria kommt und zur Hälfte aus Gott. Sonst könnte er nicht mehr die Erlösung bringen. Er muss nämlich in sich selbst als Mensch den Menschen aus seiner Not befreien. Gott kann es nicht, Adam kann es nicht, also muss Gott ein neues Wesen machen, einen Menschen, der in dieses Leben des Adam hineintritt, seine sündige Natur übernimmt und sie isoliert. Das heißt, von der Geburt bis zum Tod am Kreuz hat Christus sich nie an die falsche Quelle angeschlossen. Und von der Geburt an bis zum Kreuz hat er immer die Beziehung zum Vater benutzt. Er hat nie misstraut seinem Vater. Er hat sich nie von der richtigen Quelle getrennt. Aber er musste von vornherein an die richtige Quelle angebunden sein, wie auch Adam es war, als er geschaffen wurde. So vereint in Christus, in dem einen Menschen, Gott den alten Menschen und mit sich selbst, mit der göttlichen Natur. Weil nur der Mensch selbst kann in sich selbst die Situation lösen. Deshalb ist die Erlösung durch einen Menschen gekommen. Ja, der Mensch kommt von Gott. Aber ich hoffe, wir verstehen hier, dass am Kreuz, wenn wir sehen werden, kein Mensch, kein Gott stirbt, sondern ein Mensch. Aber nicht hält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde, denn so an eine Sünde viele gestorben sind, so ist vielmehr Gottes Gnade und Gabe vielen reichlich widerfahren durch die Gnade des einigen Menschen, Jesus Christus. Und nicht ist die Gabe allein über eine Sünde, wie durch einige Sünde als alles Verderben, denn das Urteil ist kommen aus einer Sünde zur Verdammnis, die Gabe aber hilft auch aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn so um des einigen Sünde willen der Tod geherrscht hat durch den einen, vielmehr werden die, so da empfangen die Fülle der Gnade und der Gabe zur Gerechtigkeit herrschen im Leben durch einen, Jesus Christus. Und das ist der Mensch, Jesus Christus. Ich hoffe doch, wir verstehen das. Wie nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen kommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit, das wessen Gerechtigkeit? Durch eines Menschen Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Denn gleich wie durch eines Menschen ungehorsam viele Sünder worden sind, und jetzt wird es ja sehr deutlich, also auch durch eines Menschen gehorsam. Weil ein Gott muss nicht gehorchen. So wird durch eines Menschen gehorsam werden viele Gerechte. Das Gesetz aber ist neben hineingekommen, auf das die Sünde mächtiger werde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Auf das gleich wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, also auch herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus, der Mensch, wurde unser Herr, nachdem er auferstanden ist und in den Himmel gegangen und er wurde gekrönt zum Herrn. Er hat die Herrschaft des Adams wieder zurückgewonnen. So, das ist das neue Leben, das wir gesehen haben im letzten Mal nur übertragen wird auf uns durch den Glauben. Aber wir wollen jetzt sehen, wie zerstört Gott die sündige Natur. Jesus hat sie während seines Lebens völlig isoliert. Aber sie muss ja entfernt werden aus dem Menschen. Und nicht nur die sündige Natur muss entfernt werden, sondern auch die Wirkung dessen, was die sündige Natur im Menschen gemacht hat, muss entfernt werden. Und wir wissen, dass am Kreuz alles endgültig entfernt wurde. So, hier ist das Misstrauen. Das Misstrauen des Adam hat zur Brechung des Gesetzes geführt. Dadurch entstand in Adam die sündige Natur, dieses Nicht-Begreifbare, dieses Stern, diese Brille. Sie ist es, die überwunden werden muss, und sie kann nur durch Vertrauen überwunden werden. Und da kam Christus, um das zu überwinden. Aber am Kreuz zeigt Gott seinen ganzen Zorn, seinen Fluch über den Grund, über das Misstrauen gegen ihn, das ja zu furchtbaren Folgen geführt hat, wie wir das heute sehen. Und dieses Misstrauen muss entfernt werden. Die Sündung, die Vernichtung der Ursache muss bei lebendiger Seele geschehen. Jesus Christus überwindet den Grund am Kreuz, indem der Vater durch seinen Zorn die sündige Natur aus ihm entfernt, dadurch, dass Christus sein Vertrauen zum Vater komplett behält. Hätte Christus eine einzige sündige Tat gehabt, dann hätte der Zorn des Vaters, so wie er am Ende alle die, die mit Sünde befleckt sind, zerstört, auch zerstört. Aber in Christus gab es keine Sünde. Es gab die sündige Natur, aber keine Sünde. Die sündige Natur hat sich nie irgendwie geäußert, konnte nie zur Aktivität kommen, weil er ja verbunden war mit dem Vater. Der Anschluss zum Vater wurde immer gehalten. Und deshalb konnte Gott und sein Sohn am Kreuz das gemeinsame Werk der Befreiung des Menschen und letztendlich des Universums aus der Gefahr, je noch einmal Gott zu misstrauen, befreit. Der Zorn des Vaters erwirkt nur die Zerstörung der sündigen Natur, aber er zerstört doch seinen Sohn nicht. Aber er offenbart sich, der Sohn muss es wahrnehmen, er muss es spüren und er muss im Vertrauen zu Gott bleiben, bis das Misstrauen und die sündige Natur komplett entfernt ist. Und als Christus schreit, es ist vollbracht, ist die Ursache für die Sünde entfernt. Der Sieg über die Ursache ist geschehen. Aber das ist nicht alles. Auch die Folgen. Der zerbrochene Geist, der jetzt falsch die Dinge sieht, der kaputte Körper, der durch die Sünde kaputt gemacht ist, die lebendige Seele, die tot wird jetzt, weil wir alle tot geboren sind, muss auch entfernt werden. Sie muss auch vernichtet werden. Die Folgen der Sünde müssen vernichtet werden. Und die vernichtet Christus, indem er stirbt am Kreuz. Das heißt, sein Kampf vor dem Tod und sein Kampf, wodurch er stirbt, kann nicht voneinander getrennt werden. Ursache und Wirkung müssen beide behoben werden. Und die Bibel nennt es sehr häufig als ein Ganzes, weil es ein Ganzes ist. Es wäre nicht genug gewesen, hätte Gott die Ursache entfernt, dann wären wir immer noch kaputte Wesen. Weil das, was die Sünde gemacht hat, ist nicht mehr reparierbar. Es muss Neuschöpfung durch das Zerstören der Alten, durch das Sterben des Alten, muss eine Neuschöpfung gemacht werden. Und diese Neuschöpfung ist durch die Auferstehung von den Toten, wird Christus eine neue Kreatur, ein neues Leben. Er ist der zweite Adam, der jetzt mit Gott für immer verbunden ist. Er ist für immer mit Gott verbunden. Diese Verbindung ist für immer nicht mehr wegdenkbar. Nie mehr. So, Das sollen wir verstehen. Das war eine Wiederholung der letzten Stunde. Und ich hoffe, wir begreifen es. Jetzt kommen wir zu unserem Text heute. Wir haben gesehen, der Ursprung der Sünde und des Todes, der Ursprung der Gnade und der Gerechtigkeit. Der Ursprung kommt aus einem Menschen. Die Gnade und Gerechtigkeit kommt auch von Gott natürlich, aber durch einen Menschen, Jesus Christus, in dem Gott das Erlösungswerk vollbringt, aber in Zusammenarbeit mit diesem Menschen. Jetzt lesen wir Kapitel 6, die ersten Verse bis Vers 11. Was wollen wir nun hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Wir sind ja abgestorben. Wem sind wir abgestorben? Wir werden gleich sehen. Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. Also sollen auch wir in dem einem neuen Leben wandeln. Wir haben es ja gesehen. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn dass er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Zu einem Mal, dass er aber lebt, das lebet er Gott. Als auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. So, es ist deutlich, dass Christus am Kreuze den alten Menschen getötet hat. Die Ursache, der alte Mensch, und wir können das als Gesamtes sehen, das ist die sündige Natur, aber auch der zerbrochene Mensch. So, das heißt, Ursache und Wirkung, beides ist am Kreuz geschehen. Der Tod des alten Menschen. Und daraus ist etwas Neues gemacht worden. Und das ist das, was wir jetzt durch die Gnade erfahren. Ich möchte es aber noch präziser wissen und erklären, wie es im Herzen tatsächlich passiert ist. Und wir kennen diesen Aufbau des Menschen und ich muss ihn immer wieder wiederholen. Ich hoffe, er prägt sich bei meinen Zuhörern so ein, wie er sich bei mir eingeprägt hat. Hier ist die Hirnrinde, hier ist der Geist und der Geist ist aufgeteilt in Bewusstsein und Unterbewusstsein. Der Geist ist abhängig von Gott und von seinem Wort, das er aufnimmt in seinem Willen, im Bewusstsein, das aber er verarbeitet in seinem Innersten, in seinem Unterbewusstsein, seinem Herz. Dort ist die erste Sache, die Gott eingebaut hat und niemand kann sie verändern, die des Menschen Identität. Und er ist ein Geschöpf. Das ist die Wahrheit. Das ist das gesunde Auge. Die Identität ist das Erste, wo die Information bearbeitet wird. Sie wird gefolgt vom Vertrauen. Ein Geist, den Gott gemacht hat, ist zwar ein Geist, aber er kann nicht aus sich selbst heraus leben. Er braucht das Wort Gottes und er muss es von Gott nehmen. Deshalb muss er Gott vertrauen, um dieses Wort zu nehmen. Gott ist die einzige Quelle der Orientierung. Er braucht eine Motivation für all sein Tun. Und das muss die Liebe Gottes sein. Es muss die Selbstlosigkeit sein. Er handelt im Auftrage Gottes, wofür Gott ihm aufgegeben hat. Die Gesetzmäßigkeit ist festgelegt, er muss von Gott nehmen, um das weiterzugeben. Das ist das Gesetz des Lebens. Er muss immer gewinnen, das und Gewinn ist geben. Und das ist das Ziel aller seiner Entscheidungen. Er muss Verlust vermeiden und nicht geben und behalten. Das muss vermieden werden. So hat ihn Gott gemacht, dass er sich selber steuert, indem er entscheidet. Und hat er die richtige Natur, dann sind seine Entscheidungen, ja, nein, immer richtig. Und er kann Verlust vermeiden. Das heißt, Adam hätte nie verändert werden müssen in seinem innersten Wesen. So, jetzt kommt er und trennt sich von Gott und glaubt an das Wort der Eva oder der Schlange letztendlich. Und damit wird in seinem Innersten eine einzige Sache verändert, nämlich seine Identität. Wer bin ich? Das ist das, was verändert wird in Adam. Und das führt zu einer kompletten Änderung seines Herzens in der Funktion. Das ist jetzt die Lüge, das ist gleich mit dem blinden Auge. Vertrauen ist jetzt nicht mehr in Gott, sondern in sich selbst, was ja völlig nicht geht. Die Motivation ist nicht mehr Selbstlosigkeit, sondern Stolz und Egoismus. Er handelt jetzt im Auftrag des Satans. Das Gesetz ist nicht mehr so, wie es mal war. Er gibt, denkt er, um zu bekommen. Er lebt im Gesetz des Todes. Geben ist nicht mehr Gewinn, sondern bekommen ist Gewinn. Verlust ist nicht mehr nicht geben, sondern nicht bekommen. Und damit sind alle seine Entscheidungen falsch. Und er kann, wenn er in eine Not kommt, Verlust nicht vermeiden, dann wird der Körper krank. Aber das habe ich häufig wiederholt. Ich habe es jetzt nur noch mal wiederholt, dass wir schauen, wo ist das Problem des Menschen? Wo ist die Anschlussstelle? Die Anschlussstelle ist im Herzen und die Identität bestimmt die Anschlussstelle. Wenn der Mensch weiß, er ist ein Geschöpf und er hat das richtige Auge, so hat ihn Gott gemacht, ist keine Wahl. Und damit ist das Vertrauen, das der Geist des Menschen ausüben wird, automatisch an Gott gebunden. Adam und Eva wurden nicht gefragt, wem er vertrauen soll, weil es ja keine Wahl ist. Es ist keine Wahl, wem wir vertrauen, weil wir müssen an eine Stelle angebunden werden. Wir sind nicht ein Herd, der aus sich selbst feuern kann, der aus sich selbst heizen kann. Wir sind nicht Gott, der aus sich selbst lebt. Wir sind Geschöpfe. Und ein Geschöpf hat keine Wahl. Es muss angeschlossen werden, damit es funktioniert. Und so auch wir. Der Anschluss steht nicht zur Wahl. Deshalb hat Gott den Menschen in seinem Herzen so gemacht, dass Vertrauen nicht zur Wahl ist. Hat nicht gefragt, Adam, willst du mir vertrauen? Nein, das Leben des Adams ist nicht möglich ohne Vertrauen. Weil aber gerade diese Anschlussstelle, die ja von jedem Geschöpf selbst ausgeht, Gott gegenüber, aber Gott hat es so gemacht, dass das so ist, in Frage gestellt wurde durch Luzifer. Weil Luzifer sich aus dieser Vertrauensposition entfernt hat und damit das erste Mal die Situation aufkam im Universum. Aha, die Bindung an Gott ist freiwillig, sie geht von meiner Seite aus und sie ist da. Und Luzifer stellt sie in Frage und sagt, ich muss nicht Gott vertrauen, um zu leben. Ich kann aus mir selber leben. Und so bietet er auch dem Menschen dieselbe Sache an. Und weil in Luzifer dieses Vertrauen zu Gott gebrochen wurde, weil Luzifer sich von Gott trennte, uns dann die Engel, ein Teil davon, war jetzt das ganze Universum in der Frage, sollen wir Gott vertrauen oder nicht? Und deshalb gibt Gott dem Menschen eine Vertrauenswahl, obwohl, wenn er wählt, dem Falschen zu vertrauen, das gleichkommt mit dem Tod. Und da der Mensch nicht gemacht ist zum Tode, wird er ja immer vertrauen. Aber wir wissen, er misstraut Gott. Und er trennt sich von Gott. Und dadurch bindet er sich automatisch an Satan, weil er muss sich an irgendwo anbinden. Aber damit wird er innerlich verändert. Seine Identität wird nicht mehr, bleibt nicht mehr, ich bin ein Geschöpf Gottes, sondern er denkt und ist jetzt überzeugt, er ist Gott. Und er hat diese sündige Natur in diesem Bild, in diesem Symbol dargestellt. Somit hat er die Anschlussstelle verändert. Aber diese Anschlussstelle, wenn sie verändert wird, bringt den Tod. Luzifer wurde am Leben erhalten. Wieso soll er sterben? Gott erhält ihn am Leben. Er muss ihm zeigen, wo die Not ist. Aber würde Gott ihn nicht erhalten, wäre er gestorben. So auch der Mensch wäre sofort gestorben, gäbe es die Gnade nicht, gäbe es nicht eine Lösung, dass er aus dieser Situation herauskommt. Aber die Bindung an jemand anders kann nicht zum Leben führen, sondern nur zum Tod. So, diese Bindung ist die Ungerechtigkeit. Und wegen dieser Bindung kann die Gerechtigkeit Gottes in uns nie mehr erfüllt werden. Aber das ist das Herz. Jetzt wollen wir schauen, den Unterschied zwischen Willen und Herz. Weil ich hoffe, wir verstehen den Mechanismus. Ich denke immer, wenn wir den Mechanismus verstehen, dann verstehen wir auch das Wort, was gemeint ist. So, wir haben den Willen. Und der Wille hat viele Funktionen, aber ich nehme jetzt zwei. Der Wille hat das Wollen. Das heißt, Gott hat uns in unserem Geist so gemacht, dass wir immer das Gute wollen. Unsere Bedürfnisse sind alle gut. Das heißt, als Adam und Eva sündigten, wollten sie das Gute. Aber sie übertraten dadurch ein absolutes, das heißt ein eindeutiges Gebot und misstrauten Gott. Das ist nicht erklärbar, wieso sie einem Geschöpf trauen und nicht Gott. Auf jeden Fall wollten sie das Gute. Aber durch die Trennung im Herzen kam es, dass sie das Schlechte taten. So, der Wille, das Wollen, nimmt die Information von außen auf. Sie wird aber im Herzen verarbeitet und dort wird die Entscheidung getroffen und dann wird die ganze Entscheidung ja wieder zurücktransportiert in den Willen, wo er das Tun hat. So, wir haben am Eingang und am Ausgang des Herzens den Willen. Er nimmt auf, er sagt, oh, ich will das Gute, das ist festgelegt. Und das ist jetzt, das Tun kommt aus dem Herzen. Der Wille führt jetzt die Entscheidung des Herzens aus. So gibt es einen Unterschied zwischen Wollen im Willen, das heißt das Festgelegte, das ist nicht veränderbar. Der Wille, das Wollen, wurde durch den Sündenfall nicht verändert. Es ist selbstverständlich, dass nur das Tun verändert wurde, weil das kommt aus dem Herzen. Das andere ist ja nur die Aufnahmestelle der Information. Noch ist sie nicht verarbeitet. Noch ist sie nicht zum Handeln zur Verfügung gestellt. So, ich muss die Information aufnehmen, ich muss sie im Herzen bewerten und dann führt der Wille das aus, was das Herz befohlen hat und bewertet. Und jetzt müssen wir verstehen, ist das Vertrauen auf Gott? Das heißt, holt der Mensch im Vertrauen von Gott sein Bedürfnis, dann ist das, was aus dem Herzen herauskommt, das Tun und das Wollen ist identisch. Das heißt, was ich will, tue ich auch. Das heißt, zwischen dem Wollen und dem Tun gibt es keine Diskrepanz. Der Adam konnte alles tun, was er wollte. Weil er war an Gott gebunden. Sein Wollen war auch sein Tun. Das ist die Einheit, die der Mensch hat, wenn er mit Gott verbunden ist. Das war auch bei Christus so. wenn wir das Leben Jesu betrachten, der ja immer nur getan hat, das, was er wollte. Niemand hat ihm befohlen, niemand hat ihm, konnte ihn zu etwas zwingen. Er hat immer das getan, was er wollte, weil das, was er wollte, war der Wille seines Vaters, weil er war an seinen Vater gebunden und sein Vater hat ihn gemacht mit einem Auftrag, die Erlösung des Menschen. Und deshalb sagt er, ich bin gekommen zu dienen. Ich bin gekommen zu erlösen, was verloren ist, zu retten, was verloren ist. So sein Wille, was er wollte, und der Wille des Vaters waren eins. Und da er gebunden war an den Vater und seine ganze Kraft aus dem Vater nahm, da konnte er genau das tun, was er wollte. Jesus hat immer das getan, was er wollte, weil das war der Wille seines Vaters. Niemand konnte ihn davon weghalten. Niemand konnte ihn bedrängen. Er sagt hier in Kapitel 5, Johannes Vers 30, ich kann nichts von mir selber tun, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. So wie wir sehen, hier ist ein völliger Einklang des Wollens des Vaters, aber nicht nur im Wollen, sondern auch im Tun. Weil in seinem Herzen war er verbunden. Das heißt, was der Vater sagte, was er aufnahm von außen, hat er verarbeitet in der Beziehung zu seinem Vater. Deshalb war er eins im Tun des Willens des Vaters. Weil ihr seht ja, hier geht es ja um den Handlungsteil des Willens. Ich kann nichts von mir selber tun. Es geht also nicht um das Wollen, sondern um den Willen, der das Tun hat, oder der Teil des Willens, wo das Tun ist, wo das Handeln liegt. Weil eins ist die Aufnahme des Wollens und das eine andere ist des Tuns. Und Jesus spricht hier, ich kann nichts von mir selber tun. Er weiß, dass er alles abhängig ist von Gott für das, was er tut. Und damit sagt er, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Und im Vers 19, im selben Kapitel, sagt er, wahrlich, wahrlich, sage euch, der Sohn kann nichts von ihm selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun, denn was derselbige tut, das tut gleich auch der Sohn. Und ich hoffe, wir verstehen diesen Aspekt ganz genau. Es geht um den Willen, das Tun, nicht um den Willen, das Wollen. Weil das, was wir tun, kommt aus unserem Herzen. Alles andere wird nur aufgenommen. Das ist nur die Aufnahmestelle, das Wollen. Das ist festgelegt. Aber das Tun ist das, was wir tun. Und hier geht's. Der Sohn sagt, kann nichts von ihm selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was derselbige tut, das tut gleich auch der Sohn. So, Jesus Christus ist in völliger Abhängigkeit vom Vater. Also kann er völlig frei tun den Willen des Vaters. Niemand kann ihn davon ändern. Das tut gleich auch der Sohn. Und ich richte recht, sagt er, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen der mich gesandt hat. So Christus tat des Vaters Willen, weil er mit dem Vater in seinem Herzen angeschlossen war. Deshalb hat er nie gesündigt. Ganz egal, was auf ihn zukam, ganz egal, welche Anfechtung auf ihn zukam, er wusste immer, ich bin ein Geschöpf und ich hole vom Vater und ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und da die Verbindung im Herzen des Vertrauens da war, konnte ja sein Wille nur das tun, was sein Herz dem Willen befahl. Ich hoffe, das ist schön, wenn wir das verstehen. Jetzt, wie ist es in der sündigen Natur? Wenn jetzt der Mensch an Satan gebunden wurde, gibt es jetzt eine Diskrepanz? Die ist nicht in dem Willen des Wollens, sondern der ist immer noch gleich. Wir wollen das Gute. Ich will immer das Gute, wenn ich mich ärgere auf meine Frau. Ein Mensch, wenn er zornig wird oder wenn er Gewalt anwendet, dann will er doch das Gute. Aber er tut das Böse, weil das Tun kommt aus dem Herzen. Und der Wille muss ja das tun, was das Herz befiehlt im handelnden Bereich. Deshalb tut jetzt der Mensch nicht mehr das, was er will. Er tut das, was er nicht will. Das ist unsere Gefangenschaft. Das ist die Not des Menschen, dass er nicht mehr das tun kann, was er will. Weil Gott hat den Willen, dass unser Bewusstsein so gemacht, dass wir das Gute wollen. Wenn jemand das Gute nicht mehr will, dann ist er so verdorben, dass sein ganzer Geist so kaputt ist, so wie der Geist des Bösen. Er will nicht mehr das Gute. Und wenn Menschen dahin kommen, dass sie sogar das Böse tun wollen, sie wissen, es ist böse, und nicht nur sie wissen es, aber sie sind eins mit dem Bösen geworden, dann ist der Mensch ganz kaputt. Aber die meisten Menschen, bevor sie ganz kaputt gehen, in ihrem Geist, in ihrem Willen, wollen sie das Gute. Wenn ich meine Patienten sehe, wenn ich die Not des Menschen sehe, dann sehe ich, wie er ringt, das Gute zu tun. Und er weiß nicht, warum er das Böse tut. Weil das Böse kommt aus seinem Herzen. So, jetzt geht es darum, Sündigen, ungerechte Taten, ist das, was aus dem Herzen kommt, das sind die Taten. Ist das Herz rein, ist Wollen und Tun gleich. Ist das Herz unrein, ist Wollen und Tun nicht dasselbe. In einem Menschen, der noch nicht ganz kaputt ist. In einem Menschen, der ganz kaputt ist, dann der das Böse will, dann tut er auch das Böse, weil sein Herz böse ist. Aber in einem Menschen, der noch nicht endgültig wie Satan verändert ist, gibt es einen Kampf. Er will das Gute, aber er tut das Böse. Und in dem Kampf stehen wir. Deshalb sagt hier der Apostel Paulus oder Gott durch die Schrift, sollen wir jetzt nur sündigen, weil wir nicht mehr unter der Gnade sind? Er sagt, nein. Wie kannst du das machen? Weil wenn du unter der Gnade bist, bist du ja gestorben. Aber was stirbt in dir auf geistiger Ebene? Weil es geht ja jetzt hier, Paulus spricht vom gesamten Tod des Menschen und von der gesamten Auferstehung. Aber wir werden doch in der Taufe, sprechen wir doch von einem geistigen Neugeburt, das nur versinnbildet, dass das Ganze schon in Christus geschehen ist. Aber ich muss doch in meinem Leben zunächst von oben geistig geboren werden, vom Wasser und Geist, sagt Christus, damit dann sich etwas in meinem Leben ändert. So, es muss sich also der Anschluss, die Quelle muss sich ändern, damit auch das Tun wieder im Wollen ist, das heißt, nach Gottes Willen steht. Deshalb sagt er, wie sollt ihr denn noch sündigen? Wenn das hier gekreuzigt ist, wie sollt ihr dann noch sündigen? Dann seid ihr doch befreit von der Sünde. Dann seid ihr doch nicht mehr unter der Knechtschaft. Ihr seid doch tot. Weil das ist ja gekreuzigt. Das ist weg aus eurem Leben. Zumindest einen Teil. Wir werden ja sehen, wie der Kampf ist, wie schnell es weggeht und wie viel davon weggeht. Aber auf jeden Fall ist derjenige, dessen sündige Natur gekreuzigt ist, getötet ist, rechtfertigt von der Sünde. Das heißt, er tut sie nicht mehr. Das ist Rechtfertigung. Die Sünde nicht mehr tun. Aber das geht nur, wenn im Herzen eine Veränderung stattfindet. Die göttliche Natur Christi muss in mein Herz kommen, damit ich frei bin und nicht mehr in Knechtschaft bin. Dass mein Wille das tun, wirklich das Gute tut und nicht nur will das Gute tun und ihm dabei das Böse anhängt. Wie wir sehen werden in der nächsten Stunde in Kapitel 7. Das heißt, wir können verstehen am inwendigen Menschen, an dem Wollen, was richtig ist, weil Gott uns so gebaut hat. Und wir wollen das auch. Aber wir können es nicht tun. Das heißt, wir können erst das Richtige wieder tun. Wir können die Gerechtigkeit erst dann ausleben, so wie Christus sie getan hat. Er hat Gerechtigkeit getan, aber es war ja nicht seine Gerechtigkeit, die er als Mensch offenbart hat, sondern es war die Gerechtigkeit seines Vaters, weil er hat gesagt, alles, was ich tue, tue ich vom Vater, weil ich schaue mir alles ab, was der Vater tut, das tue ich auch, weil er ja an den Vater gebunden war, angeschlossen war, im Vertrauen. Deshalb ist es sein Glaube, der uns erlöst. So, wenn wir samt mit ihm gepflanzt werden, zu gleichem Tode, so werden wir auch seine Auferstehung gleich sein. Und das ist ein allgemeines Bild. Ja, jetzt nehmen wir im Glauben das an, was Christus schon alles fertig gemacht hat. Und zunächst müssen wir, auch wie es im Leben Jesu war, die Ursache entfernen. Deshalb, weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass die Sünde, der sündliche Leib aufhöre, auf dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Und der sündliche Leib ist nichts anderes als die sündliche Natur. Die sündige Natur beschreibt er hier mit dem sündigen Leib und mit dem Fleisch, wie es dann kommt in Kapitel 7 und Kapitel 8. Deshalb müssen wir die Begriffe verstehen. Wir müssen wissen, wo findet der Kampf statt. Der Kampf des Lebens findet nur im Herzen statt. Und er entscheidet, wem wir vertrauen. Aber wir können nicht Gott vertrauen, bevor die sündige Natur nicht entfernt ist. Christus hat das getan. In sich selbst. Und am Kreuz endgültig entfernt. Und jetzt können wir durch den Glauben das auch haben. Als ich mich entschloss, am 7. Juni 2003, wieder von Gott zu nehmen, Gott zu vertrauen, mich nicht zu trennen, da wurde das Kreuz wirksam in meinem Herzen. Gott kam, oder das Leben Jesu wurde mir vermittelt durch den Geist Gottes. Und das Ding wurde an der wundesten Stelle getötet. Und als der Geist Gottes in mein Herz kam, durch meine Wahl, wir werden sprechen über diese Wahl nächste Stunde, befreite er mich aus der Abhängigkeit zum Satan, an der Stelle, wo ich die Harmonie haben wollte. Und ich wurde verbunden mit Gott. Und damit war ich vom Tode zum Leben gekommen. Mein Wille jetzt, 20 Jahre lang wollte ich das Richtige tun, keine Sünde mehr tun, keine Abhängigkeit mehr haben, die dort damals wegen der Harmonie im Vordergrund stand, die Süchte. Aber ich konnte sie nicht überwinden. Wollen wollte ich wohl, aber das tun konnte ich nicht. Aber als das Kreuz wirkte, als ich zusammen mit ihm gepflanzt wurde zum selben Tode, da war mein Wille im Tun an der Stelle frei. Und ich musste nie mehr das, was ich nicht tun wollte, in den Süchten wieder tun. Da gab es noch viele andere Dinge, die man verändern muss, weil das Kreuz tötet nicht den Irrtum auf einmal. Wir sprechen von Bildern, aber wir werden schon sehen im weiteren Verlauf, wie das geht. Und ich hoffe, dass ich es eines Tages so komplett begreife, dass es einfach dargestellt wird. Noch, merkt ihr, versuche ich es ziemlich kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall, die Neugeburt führt mich dahin, dass ich der Sünde nicht mehr dienen muss. Also auch ihr, Vers 11, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus im Herrn. So lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihr Gehorsam zu leisten zu seinen Lüsten. Das heißt, die Möglichkeit besteht, dass man wieder der Lust nachgibt. Aber jetzt, wo das Kreuz, wo die Kraft Gottes anstelle meiner Lüste steht, sind sie überwindbar. Auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst Gott, als die da aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Das heißt, ihr seht, wenn wir mit Gott verbunden sind, dann, das heißt die Glieder, das heißt das, was wir tun, wird dann Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das heißt, das Kreuz bringt die Gnade in unser Leben. Es zerstört die sündige Natur, dass wir überhaupt den Anschluss an Gott wieder haben können. Und wenn wir diesen Anschluss an Gott wieder haben können, dann können wir tun das, was wir wollen. Und müssen der Sünde nicht mehr gehorchen. Wisst ihr nicht, welchem ihr euch begebet zu Knechten? In Gehorsam des Knechts seid ihr, denn ihr gehorsam seid, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Das ist das. Die sündige Natur, die gute Natur, die sündige Natur, jede führt zu den Tun. Und was ich im Herzen habe, dessen Knecht bin ich. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun gehorsam geworden von Herzen dem Vorbilde der Lehre, welchem ihr ergeben seid, das heißt Christus. Ihr seid jetzt tot. Denn nun ihr frei worden seid von der Sünde. Einzahl, von der sündigen Natur frei. Seid ihr Knechte worden der Gerechtigkeit. Das heißt, wir können jetzt das Richtige tun. Wir sind nicht mehr gebunden. Ich muss die Ungerechtigkeiten, die ich vor meiner Bekehrung getan habe, nicht mehr tun. Das heißt, die Süchte, in denen ich war. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit willen eures Fleisches. Das heißt, um der Schwachheit willen, im Fleisch seid ihr zu schwach. Gleich wie ihr eure Glieder begebet habe zu Diensten der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zu der anderen, also begebt euch nun eure Glieder zu Diensten der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Als meine Hand ins Internet ging, ohne dass ich was dafür konnte, weil meine sündige Natur mich steuerte, da habe ich mein Leben gegeben zu als Waffe der Ungerechtigkeit. Aber jetzt sagt er, jetzt, wenn ihr das habt, begebt eure Sache zur als Waffe der Gerechtigkeit. Weil ihr seht, es geht ums Tun, nicht ums Glauben. Der Glaube macht die Verbindung, aber im Tun sieht man, woran man gebunden ist. Deshalb gibt es das falsche Evangelium, und das falsche Evangelium geht ja nicht ums Tun. Beim falschen Evangelium geht es darum, dass man auf der einen Seite meint, man ist frei, wenn Christus gestorben ist, in ihm ist alle Gerechtigkeit erfüllt, ich muss ja nur glauben und das annehmen, dann ist es okay. Aber dann versteht man Römer 6 nicht und auch Römer 7 und Römer 8 nicht, dass es ums Tun geht. Ich muss ja die Gerechtigkeit tun. Sonst zeige ich ja, dass ich in meinem Herzen noch immer ein Knecht der Ungerechtigkeit bin. So, der Glaube verbindet mich. Und so wird das falsche Evangelium kommen und sagen, nein, nein, du kannst nie frei werden von der Sünde. Du wirst immer die Ungerechtigkeit tun. Aber Christus hat die Gerechtigkeit völlig erfüllt und deshalb wirst du auch befreit werden, sofern du an ihn glaubst. So lese ich nicht in meiner Schrift das Evangelium. Und dann gibt es noch die andere Seite, und das ist, ich würde sagen, das ist die liberale Seite, die das sagt, die frei herausleben und sagen, ich kann es ja eh nicht überwinden, das ist alles gut. Und dann kommt die konservative Seite. Und die konservative Seite ist auch betrogen, weil sie wollen ohne eine Veränderung des Herzens ihr Tun verändern. Und die strengen sich an und sie machen sich, was soll ich jetzt gegen diese Sucht tun? Und sie machen sich Dinge und bauen sich Schlösser, sage ich jetzt mal, aus Sand, um sich zu befreien vom bösen Tun. Und sieh nicht, dass wenn im Herzen die Gnade nicht herrscht, du dich anstrengen kannst, wie viel du willst. Du kannst nicht befreit werden vom Tun. Aber auch diese sündige Natur kann Gutes tun. Weil sie hat ja immer noch das gute Wollen. Und so gibt es Menschen, und die Konservativen sind deshalb so selbstgerecht, weil sie tun können das Gute. Vermeintlich. Der reiche Jüngling hatte kein Bewusstsein, dass etwas falsch ist mit ihm. Erst als er Jesus sah, sieht er, etwas ist falsch. Und dann fragte Jesus, was soll ich tun, um erlöst zu werden? Und Jesus sagt, ja, halte das Gebot. Tu etwas. Gib alles, was du hast. Tu's. Und der reiche Jüngling sagte, ich tu's doch. Was tat er? Er tat nicht das, was richtig war. Aber äußerlich sah es so aus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sagt Jesus, ihr seid getünchte Gräber. Das heißt, innerlich herrscht die sündige Natur, da ist kein Kreuz da. Aber äußerlich tun wir es. Äußerlich machen wir uns Gesetze. Deshalb ist die ganze Zeremonie in den Religionen, weil wir müssen ja was tun. Wir müssen was tun. Und der Konservative kann tun. Der Liberale sagt, ich kann nicht. Der gibt es von vorne auf. Der Konservative kämpft wie ich 20 Jahre lang und sagt, ich muss es doch schaffen, weil es ist doch meine Wahl, dass ich das Richtige tun. Und ich weiß nicht, dass meine Wahl im Herzen nicht existiert, dass ich ein Gefangener bin des Bösen. Und so muss ich verstehen, die zwei Irrtümer des Bösen gehen am Herzen vorbei. Das heißt, die einen sagen, ich bin erlöst als Illusion. Und dann wird sich mein Tun zwar verändern, aber es wird immer falsch bleiben. Weil wenn das bleibt, bleibt es immer falsch. Es gibt keinen Dienst der Gerechtigkeit. Aber hier steht doch Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Ich muss menschlich damit mit euch reden, um der Schwachheit willen eures Fleisches, gleich wie ihr eure Glieder begeben habet, zu Diensten der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zu der anderen. Das war ich vor meiner Taufe. Oder vor meiner Bekehrung, nicht vor meiner Taufe, aber die Taufe versinnbildet die Bekehrung. Und von einer Ungerechtigkeit zu der anderen. Also begebt euch nun eure Glieder zu Diensten der Gerechtigkeit, dass ihr heilig werdet. Denn da ihr die Sünde Knechte waret, wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht, welcher ihr euch jetzt schämet? Denn das Ende derselbigen ist der Tod. Nun ihr aber seid von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende, aber das ewige Leben. Also was ist die Frucht? Es ist das Tun, es ist das heilige Tun. Ich war frei von der Gerechtigkeit, aber nach der Bekehrung wurde ich frei von der Sünde. Also wurde ich befreit und nicht mehr ein Knecht der Sünde und kann jetzt die Gerechtigkeit tun. Nicht gesamt. Aber ich muss den Ungerechtigkeiten, die ich davor nachgegangen bin, nie mehr nachgehen, weil das ist abgetötet. Bin noch nicht fertig, wir müssen das besprechen, aber wir gehen ja Schritt für Schritt weiter, um das zu verstehen. So, denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, dem Herrn. Und das ist genau das, was ich in der ersten Folie immer zeige. Wenn der Mensch in seiner Sünde beharrt, das heißt, wenn das im Herzen nicht verändert wird, dann werden seine Taten auch so sein. Und dann wird ihn der Zorn Gottes letztendlich treffen. Weil der Sünde sollt ist der Tod. Man kann nicht leben ohne Liebe. Man kann nicht leben ohne Gott. Weil man das Bedürfnis fehlt. Deine Waschmaschine kann ohne Strom nicht funktionieren. Oder ein Spüler oder ein Herd, was auch immer es ist. Ganz egal, was sie sich vorstellt, dass sie funktionieren könnte. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Gottes Gabe ist aber das ewige Leben in Christus Jesus, unser Herrn. Das heißt, lass uns das kurz zusammenfassen. Das Evangelium ist die Zerstörung der Ursache, damit die Taten dementsprechend aussehen. Was wir im Herzen haben, das tun wir auch. Deshalb kann man am Tun erkennen, was im Herzen ist. Nun kann man aber kaschieren, das Tun. Man kann äußerlich sehr viele Dinge machen, um äußerlich gut auszusehen. Wie Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen. Das heißt, es ist ein äußeres Geschehen. Man geht in die Kirche, man tut das, man stiehlt nicht, man mordet nicht, man bricht nicht die Ehe. All das, was der reiche Jüngling tat. Ohne aber das Herz zu verändern. Weil in dem Moment, wo Jesus sagte, gib, tu den Willen Gottes, konnte es nicht, weil in seinem Herzen herrschte seine sündige Natur und die Habsucht. Ich bin Gott, war da, weil ich habe mir mein Reichtum selber gemacht. So, das sind die betrogenen Konservativen, die ein Lippenbekenntnis haben, aber im Herzen nichts verändert haben. Deshalb kämpfen die mit der Sünde. Die kämpfen hart, so wie ich war. Die sind frustriert, weil sie es nicht schaffen, haben Gewissensbisse ohne Ende, weil sie denken, sie könnten es schaffen, ohne dass die Wurzel verändert ist. Und dass sie es nicht verstanden haben, wie die Wurzel verändert werden soll oder dass die Wurzel es ist, die verändert werden soll, nämlich, dass sie Sklaven sind des Bösen, werden sie sich immer anstrengen und nie zu Ende kommen. Und das Angebot Gottes nicht annehmen. Und die sagen, ich bin sowieso erlöst, weil ich kann ja sowieso nichts tun von mir aus, die werden genauso verloren gehen. Weil wenn das Gericht Gottes kommt, dann gibt es nur Gerechte oder Ungerechte. Es gibt kein Gemisch mehr. Und die Gerechten werden leben und die Sünder werden sterben. So einfach ist es. So wollen wir dem wahren Evangelium folgen. Wollen wir wissen, dass der Tod Jesu unsere sündige Natur als allererstes verändert. Das heißt, wir müssen in einem Herzen neu werden. Unser Anschluss muss sich an Gott binden. Diese Bindung muss weg. Durch das Kreuz muss die Bindung zur Schlange weg und die Bindung an Gott muss hergestellt werden, für immer so, wie sie in Christus für immer hergestellt wurde. Und dann sind wir erlöst. Dann dienen wir unter der Gnade, nicht mehr der Sünde, weil die ist tot, die sind wir abgestorben und dienen. Und dann ist unser Tun und Wollen gleich. Dann tun wir den Willen Gottes, dann sind wir Diener der Gerechtigkeit. Das sind Taten. Das ist nicht nichts. Das ist nicht eine Illusion, das ist Realität. Paulus schreibt in Römer 6 von einer Realität der Umwandlung. Der Mensch wird in seinem Herzen umgewandelt und dann kommt in seinem Tun wieder die Kontrolle über ihn selbst zurück. Und das, was er will, weil ja der Wille nach Gottes Willen geschaffen wurde, kann er jetzt, da er an Gott gebunden ist, auch tun. Er lebt nicht mehr für sich, so wie Paulus hier sagt, sondern für den, der für ihn gestorben ist. Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Das ist es. Wer tot ist, auf den hat die Sünde keinen gemacht mehr. Das ist die Rechtfertigung. Seid ihr aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. So alles muss in Christus sterben, unser ganzes Wesen. Aber zuerst die sündige Natur, dass wir dann der Gerechtigkeit dienen. Und wenn Jesus kommt, werden wir nur noch umgewandelt. So, ich hoffe, wir kommen näher dem Verständnis des Evangeliums im Studium des Briefes. Und wir verstehen, was Gerechtigkeit bedeutet durch den Glauben. Es geht um die Anschlussstelle. Ist sie rechtmäßig oder unrechtmäßig? Das andere dann ist eine Folge der Anschlussstelle. Und unsere Taten werden es immer zeigen, an wen wir angeschlossen sind. Und ich möchte in keinster Weise, Gott hat mich von vielen Dingen befreit, dass ich nicht mehr angeschlossen bin an den Bösen. Aber ich will eines Tages, so wie Christus, hier sein, wo das komplett tot ist, wo das mich nicht mehr betrügt und ich ein Diener der Gerechtigkeit bin, wo aus mir nicht meine kommt, weil ich habe ja keine hatte sie. Auch Christus war nicht seine Gerechtigkeit, aber er hat die volle Gerechtigkeit Gottes durch seinen Gehorsam gezeigt. Weil wir sind ja nur Kanäle, wir sind Geschöpfe, die von Gott nehmen und geben. Und von dort, wo wir nehmen, das geben wir. Und ich hoffe, dass wir das verstehen und im Alltag, in unserem Glaubensleben wachsen und wachsen, bis wir eines Tages nur noch Diener sind der Gerechtigkeit. Amen.